Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 17.05.2020. Und das ist eine besondere Sendung heute, denn sie ist eine von dreien, die von Südtirol Wein begleitet und unterstützt wird. Und das freut mich ganz besonders, weil ich im letzten Spätsommer noch dort war, bei der sogenannten Anteprima, also bei der Vorstellung des neuen Jahrgangs im letzten Jahr. Und in diesem Jahr ist es natürlich so ohne weiteres dort nicht möglich. Und deshalb bedarf es natürlich anderer Kommunikationsformen, auch für Südtirol Wein. Und da freut es mich, dass wir da zusammengekommen sind und ich eben mit Ihnen zusammen drei Sendungen mache, mit insgesamt 6 Weinen, die wir ausgesucht haben. Und ich beginne heute mit 2 sehr unterschiedlichen Weißburgundern. Und um das nochmal kurz einzuordnen, wo der Südtiroler Weinbau sich befindet und was ihn prägt. Südtirol ist ja die autonome deutsch-italienischsprachige und auch ladinischsprachige Provinz, wenn man so will, zwischen alpenländischer Kultur, die eben von Tirol noch geprägt ist und eben vom Alpenleben, aber eben auch schon mediterran geprägt ist. Und wer schon mal da war und irgendwie in Meran auf der Piazza war, der merkt es direkt. Das zeigt sich auch in der Architektur, aber das zeigt sich eben ganz besonders auch in der Küche und in den Weinen auch schon. Das wird nochmal Thema sein, wenn es um Pinot Nero geht, also um Pinot Noir, wo das sehr offensichtlich wird, finde ich. Aber eben auch in der Küche, die diese alpinen Einflüsse hat, aber eben auch schon die mediterranen. Und für mich ist es auch besonders, weil Südtirol das Land oder die Region war, wo mich meine erste vom Wein geprägte Auslandsreise hingeführt hat. Das war so 1991. Und damals war die Region mitten im Umbruch eigentlich von der Produktion von restsüßem, einfachen Vernatsch aus Tanks, die eben in unzähligen Lastern quasi über die Alpen gebracht wurden, in die Schweiz, nach Österreich, nach Deutschland. Eine ähnliche Form von Wein, wie sie bis heute eigentlich noch in Mengen in Württemberg produziert wird. Vernatsch und Hollinger sind ja eigentlich Pendants und da wurden eben ähnliche oder werden ähnliche Weine erzeugt. Und während aber Südtirol eben damals so den Schwung bekommen hat und die Veränderungen gemacht hat, eben von diesem Massenanbaugebiet zum Qualitätsweinbaugebiet, muss man leider sagen, dass das in Württemberg eben bisher nur in Teilen ja gelungen ist. Und bemerkenswert ist es in Südtirol deswegen, weil das wiederum genauso wie Württemberg eben über eine große Menge an Genossenschaften verfügt, mit vielen Nebenerwerbswinzern, die aber sich irgendwann dann doch dazu entschlossen haben, gemeinsam eben diese Qualitätsoffensive anzugehen. Und da ist Südtirol heute ist ein, sowohl eben was den Tourismus angeht, die Hotels und Restaurants, aber eben auch was den Weinbau angeht, sozusagen eine Premium-Region geworden, die es eben damals, als ich das erste Mal da war, in dieser Form eben auch noch nicht war. Ganz kurz in Zahlen, das sind 5.400 Hektar, die dort mit Wein besetzt sind. Das ist im gesamten Landesvergleich Italien natürlich sehr wenig. Also es ist ein kleines Gebiet. Umso wichtiger war es eben für dieses Gebiet auch Flagge zu zeigen und sozusagen ein Unique Sales Proposition irgendwie zu erreichen, ein USP zu erreichen. Und das haben sie eben gemacht, diese 5.000 Winzer, die es auf diesen 5.400 Hektar gibt, 218 Kellereien gibt es. Und ich denke, sie haben es gemacht mit sehr klaren, präzisen, modernen Weinen, 60% Weißwein, die dort entstehen. Mit wahrscheinlich die bekanntesten sind tatsächlich der Pinot Bianco, also der Weißburgunder. Auch der Pinot Grigio spielt eine große Rolle, wenn auch vielleicht nicht ganz so stark wie in den Gebieten, die so um Südtirol herum sind, auch bis nach Venetien rein. Da ist der Pinot Grigio nochmal deutlich stärker, aber eben auch in einem einfacheren Segment. Das, was man in Südtirol eigentlich heutzutage hat, ist wirklich Premium. Und dann kommen Chardonnay und vor allen Dingen auch Sauvignon Blanc dazu, mit ganz hervorragenden Sauvignon Blancs, auch mit eben einem sehr eigenen Typus. Und dann was natürlich auch bekannt ist, weil Tramin in Südtirol liegt, eben Traminer und Gewürztraminer. Sehr viel reinsortige Weine und dazu aber eben auch einige, ja auch für die Region klassische Cuvées. Und dann eben die Roten mit Vernatsch, was ich schon angesprochen hatte, wird auch Chiava genannt, aber in Südtirol eigentlich Vernatsch. Dann der Lagrein, eine autochthone Sorte der Region und dann natürlich der Pinot Nero, also der Spätburgunder, der so ab den 90er Jahren eben auch deutlich zugelegt hat. Heute also geht es um Pinot Bianco und ich habe zwei Vertreter im Glas. Der erste kommt aus dem Finchgau, ist der Falkenstein Pinot Bianco 2017 von Franz und Bernadette Pratzner. Und das ist ein noch vergleichsweise junges Weingut. Es wurde eigentlich genau in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit des Umbruchs gegründet, 1989. Und das ist ein Weingut, das 12 Hektar umfasst. Viel Steillage, viel terrassiert, sehr dicht gepflanzt, so 9.000 bis 12.000 Stöcke pro Hektar, ja, auf 600 bis 900 Meter. Das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Handarbeit und eben burgundische dichte Pflanzung. Und insgesamt ist aber das, was die beiden machen, und mittlerweile sind auch die beiden Töchter mit dabei, das, was die beiden machen, über die letzten drei Jahrzehnte deutlich von der Wachau geprägt gewesen. Also die beiden waren vorher in der Wachau, haben viel Zeit in der Wachau verbracht, was auch so ein bisschen auf der Hand liegt, um sich zu orientieren, weil sowohl die Wachau als auch die Weinberge der Pratzners eben von Urgesteinsböden geprägt sind. Mit Urgestein bezeichnet man eigentlich so Mischungen aus Graniten, Gneisen, Glimmer, die man im 19. Jahrhundert, als dieser Begriff geprägt wurde, so als die ältesten Gesteine angesehen hat. Deswegen eben auch der Name Urgestein. Heutzutage weiß man, dass die nicht unbedingt immer aus dieser Frühphase sozusagen der Entstehungsgeschichte stammen müssen. Die können auch jünger sein, aber sind halt oft tatsächlich sehr alte Gesteine. Terrassenlagen, auch dieser Weißburgunder kommt von so einer Terrassenlage auf 600 bis 900 Metern. Schon recht alpin wirkend eigentlich, also das ist nicht mehr weit bis zu den Ötztaler Alpen, da vom Finchgau. Und die liegen sozusagen schon ziemlich präsent hinter den Weinbergen. Aber trotzdem eben 315 Sonnentage und das macht eben das Ganze im Südtirol auch aus, also viel Sonne und dann aber natürlich trotzdem das alpine Klima, das sich dann gerade auch nachts zeigt und dadurch eben sehr viel Frische in die Trauben bringt und eben auch die Aromen sehr stark ausprägt in diesen recht hohen Amplituden zwischen Tag und Nacht. Was bei den Pratzners auch ungewöhnlich ist für Südtirol, ist die starke Fokussierung auf den Riesling. Also sie haben viele Riesling, was eben auch durch diese Verbindung in die Wachau kommt und eben auch die Verwendung von großen Akazienholzfässern, die man in der Wachau häufiger findet als in Südtirol und die eben auch genutzt wurden, um den Weißburgunder hier über 10 Monate hinweg auszubauen. Ja, im Glas. Ein ganz schön sattes Strohgelb, würde ich sagen. Also es geht schon so ein bisschen Richtung Goldgelb, helles Goldgelb. Und in der Nase ist es einfach Weißburgunder. Das ist schön. Das ist eine ganz klare Sortentypizität, würde ich sagen. Mit sehr viel Frische einerseits, aber auch mit einer wunderbaren Cremigkeit, die schon in der Nase zu spüren ist. Ja. Sehr klar, sehr präzise. Gelber Apfel, grüner Apfel, grüne Birne, etwas Zitrone, aber eher so ein bisschen Zitronencreme. Also da kommt sozusagen die Cremigkeit auch ein bisschen zusammen. Aber eben auch Kräuter. Wirklich so alpine Kräuter, die da ein bisschen mit drin sind. Und dann so ein bisschen Kühle vom Stein. Und so ein bisschen Rauchigkeit vom Stein, finde ich auch. Hat er. Und so eine ganz herbe, aber das kommt, glaube ich, von den Kräutern. So eine herbe Kräuternote, die hinten drin ist. Insgesamt aber sehr offen, sehr elegant. Ja, fein in der Nase, also da springt gar nichts aus dem Glas, das ist alles schön miteinander verwoben und fein. Ja, ist einfach ein feiner, in der Nase ein sehr feiner Wein und wie gesagt, sehr sortentypisch. Am Gaumen wird diese rauchige Note präsenter. Da ist auch das Kernobst nochmal präsenter. Und da ist das Zitrische auch wirklich zitrisch. Da ist dieses Cremige aus der Zitrone sozusagen raus, weil man jetzt eben auch tatsächlich ja die Säure am Gaumen hat. Also der Wein ist durchgegoren auf 1 Gramm runter. Der hat so um die 6 Gramm Säure. Und da ist eben das Zitrische auch mit drin. Schöne reife Säure, aber eben auch lebendig. Dann eben diese rauchige Note, die von vornherein mit dabei ist. Und dann bietet der Wein aber auch richtig Druck und Kraft. 13 Volumenprozent Alkohol, also absolut im Mittel, würde ich sagen. Eben gerade auch für Südtirol, wo das auch mal ein bisschen höher werden kann, je nachdem, wo die Weinberge eben liegen und wie viel Sonne die so im den Südlagen dann auch bekommen, weil es ist, wie gesagt, das ist eben schon Italien, das ist schon mediterraner. Und es gibt eben auch Klimawandel natürlich in Südtirol, sodass es auch immer wichtiger wird, dort irgendwie eben auch die Höhenlagen zu haben für die klaren, frischen Weine. Und das ist hier halt vorhanden. Ja, sehr lebendig, saftig, finde ich. Saftig mit viel Kernobst, aber hier noch mehr gelb als grün, würde ich sagen. Schön reif. Und dann das Herbe im Finale, dieses Herbwürzige, dieses Kräuterwürzige, was sich da wieder reinschleicht. Auch so ein ganz leichter Ton von Süßholz, der da hinten mitschwingt, aber dezent bleibt und sich gut einbindet in den Wein. Schön, das ist wirklich fein, lebendig und kraftvoll. Stark. Der zweite Wein ist der Sanctissimus aus der Kellerei St. Pauls in St. Pauls bei Eppern. Und das ist eine Kellerei, die 1907 gegründet wurde, die heute 175 Hektar umfasst. Höhen so 300 bis 700 Meter eben rund um St. Pauls. Die Kellerei selber wird seit 2017 neu errichtet. Eigentlich wollte man jetzt 2020 fertig werden, aber mit der Pandemie wird sich, gehe ich mal davon aus, auch das Verzögern. Ja, und man hat hier einen Wein im Glas, der eben von einer Genossenschaft kommt, die sich in den letzten Jahrzehnten eben auch wirklich enorm entwickelt hat und die Weine erzeugt, die mit zum Besten gehören, was es eben in Südtirol gibt. Und der Sanctissimus ist da nochmal eine Besonderheit, weil das ein Wein ist, ein Weißburgunder, der von einer 1899 gepflanzten Lage stammt, Süden nach Süden ausgerichtet, ungefähr 400 Meter hoch, ganz andere Böden jetzt als beim Falkenstein, das hier sind kalkhaltige Moränen-Schuttablagerungsböden aus der Eiszeit, jünger also und dann eben mit dieser Kalkigkeit mit da drin und das Besondere aber natürlich, dass das Reben sind, die jetzt mittlerweile 120 Jahre alt sind. Ja. Und dass, dass die Winzer der Kellerei rund um Kellermeister Wolfgang Tratter diesen Schatz heben und daraus einen total ungewöhnlichen Wein machen, spricht eben, finde ich, für diese Genossenschaft, aber es zeigt eben auch, dass die Genossenschaften insgesamt in Südtirol was Besonderes sind, weil man Genossenschaften ja häufig und auch häufig, finde ich, nicht zu Unrecht vorwirft, dass sie jetzt nicht unbedingt zur Avantgarde der jeweiligen Region zählen, sondern häufig eben eher auf die Bremse treten, weil es natürlich für eine Genossenschaft nicht so einfach ist, die ganzen Genossen unter einen Hut zu bekommen und zu sagen, ja, wir verändern jetzt groß im großen Stile. Ja. Die meisten Winzer oder eben auch Nebenerwerbswinzer sind nicht unbedingt bereit, das zu tun, aber in Südtirol ist das eben passiert. Man kennt das von manchen Cantinas, die da in den letzten 10 Jahren sehr bekannt geworden sind, unter anderem die Cantina Terlan, die eben auch berühmt ist mittlerweile für ihre Weißburgunder. Das war die erste Cantina oder überhaupt das erste Weingut, das bei Robert Parker 98 Punkte für einen Weißburgunder bekommen hat. Und St. Pauls ist jetzt nachgezogen. Also die ersten 3 Spitzenplätze hat tatsächlich immer noch die Cantina Terlan, aber den 4. Platz hat jetzt St. Pauls mit diesem Sanctissimus, mit dem 2016er, mit 95 plus Punkten. Und das zeigt, glaube ich, unabhängig davon, wie viel Wert man selber jetzt auf Parkerpunkte legt, dass aber eben das wertgeschätzt wird mittlerweile und dass man wahrgenommen hat, dass dort eben aus dieser Rebsorte wirklich auch ganz außergewöhnliche Weine entstehen können. Und das zeigt auch die Berechtigung, die diese Rebsorte, finde ich, in Südtirol hat. Und das Besondere hier ist, zusätzlich zu dem, dass eben die Reben so alt sind, ist, dass Wolfgang Tratta den Pinot Bianco im Keller am Vorn auf der Maische vergoren hat. Und danach eben erst in einem großen, neutralen Eichenholzfass ausgebaut hat. Und er hat es runtergegoren auf 1 Gramm Restzucker bei 5 Gramm Säure. Und ja, das für den Top-Wein des Hauses, das ist schon, das zeugt schon auch von Mut, finde ich, aber eben auch von einem Verständnis für die Rebsorte. Denn das funktioniert ausgesprochen gut. Der Sanctissimus braucht super lange, bis er sich zeigt. Also er braucht eine Karaffe im Moment und am besten auch ein Burgunderglas. Der Wein, den ich jetzt hier habe, der ist schon 3 Stunden in der Karaffe und ist natürlich hellgoldgelb, aber gar nicht so viel intensiver in der Farbe als der Falkenstein. Aber er zeigt halt eine ganz andere Nase. Also Frucht ist da erstmal gar nicht, sondern es ist viel mehr etwas von Anis und Fenchelsamen. Auch von Fenchelgrün so ein bisschen, aber vor allen Dingen eben von der Saat. Und dann kommen mit der Zeit kommen so zitrisch-herbe Noten mit dazu. Also ich denke so ein bisschen an Kumkatz. Und es hat auch so einen ganz leicht kräutrig-medizinalen Charakter mit dabei. Aber auch ein bisschen was von reifen Trauben mit einem Schuss von so einem ausgetrockneten Honig mit dabei. Und genau das hat man auch am Gaumen im ersten Moment, diese Note von Akazienhonig, aber ohne die Süße. Ja. Deswegen dachte ich so an ausgetrocknet. Die Süße fehlt völlig, aber es hat etwas von Honig sein und es hat eben Akazie mit dabei. Und dann kommt zunehmend Kernobst, also gelber Apfel, vor allem gelber Apfel würde ich sagen, aber mit Schalen auch schon so eine ganz leichte Mürbenote mit dabei. So ein bisschen Weinbergspfirsich ist auch mit dabei. Dann taucht auch der Anissamen wieder auf am Gaumen. Und dann wird aber klar, das ist ein Wein, der jetzt gar nicht so auf die Aromatik geht am Gaumen, sondern das ist ein Texturwein. Ja. Der ist sehr stoffig, der bietet Widerstand sozusagen am Gaumen. Da ist einfach sind Gerbstoffe mit dabei, Phenole mit dabei. Das bildet so eine Reibetextur, so eine Reibefläche, wie so ein feines, nasses Schleifpapier, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht besonders romantisch, aber es zeigt die Textur, die dieser Wein hat. Und was dann auftaucht in diesem Wein, ist eine noch so ein bisschen unter der Oberfläche brodelnde innere Spannung und Energie. Ich glaube, das ist das, was den Wein wirklich besonders macht. Das ist eine reife Säure. Diese Säure ist präsent. Das sind so um die 5,5 Gramm, glaube ich, eben bei 1 Gramm Restzucker. Aber es ist diese Energie, die dieser Wein hat. Und wenn man von Mineralität spricht, ich vergleiche das ja gerne mit so einer Elektrizität, mit so einer Spannung, die sozusagen durch den Gaumen schießt oder durch die Zunge schießt, wenn man diesen Wein im Mund hat, dieses Vibrierende, das hat der Wein in besonderem Maße, finde ich. Und das ist auch das, was ihn prägt. Ganz abgesehen eben von diesen leicht herben, teilweise mürben Fruchtnoten, die er hat und Kräuternoten. Da ist viel Energie drin. Der Falkenstein wirkt so, als wäre er kraftvoller, als hätte er mehr Power und Druck. Hier zeigt sich die Energie tatsächlich eben in diesem Vibrierenden, was der Wein auf der Zunge bietet. Und das ist sehr eigenständig, sehr Ja, es ist tatsächlich sehr besonders und es ist aber so eine Besonderheit, die erst mit dem zweiten Schluck auffällt. Das ist nichts, was auch hier nichts, was einem entgegenspringt, sondern was man sich, es wird vielleicht zu viel gesagt, was man sich erarbeiten muss, aber was eben so im Laufe der Zeit, wenn der Wein Luft bekommt und Wärme bekommt, auch im Gaumen eben besonders markant wird. Also, zwei sehr schöne Weißburgunder, finde ich, sehr unterschiedlich in ihrer Art und ich werde gleich kochen und ich weiß genau, wie ich das verwenden werde. Hat sich jetzt schön bestätigt. Ich habe, es ist ja noch Spargelzeit, ich habe weißen Spargel und die Familie isst das gerne sehr klassisch eben mit Kartoffeln und Schinken. Und heute gibt es einen Schnitzel dazu und gerade mit dem Schnitzel, glaube ich, passt der Falkenstein hervorragend, eben auch mit dem Spargel. Und ich werde mir aber ein Risotto machen mit diesem weißen Spargel und ein bisschen angebratener Pancetta. Und ich glaube, dass der Sanctissimus genau dazu passen wird. Ja, ich wünsche euch wie immer einen ebenfalls angenehmen, schönen Sonntag. Ich hoffe auch mit einem guten Wein im Glas. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.